ARD. HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Und dazu begrüßt sie Dorothee Meyer-Karweg. Diesmal mit einer Spezialausgabe der Hörbuchzeit. Denn in der kommenden Stunde hören Sie Auszüge aus der ARD-Hörbuchnacht, der großen öffentlichen Veranstaltung vom 19. Oktober im Sendesaal des Hessischen Rundfunks. Am Schluss dieser Sondersendung gibt es auch wieder ein Hörrätsel zum Mitraten und Gewinnen. Und jetzt geht es los. Durch die Sendung führt Bastian Korff.
Schönen guten Abend und herzlich willkommen zur ARD-Hörbuchnacht. Herzlich willkommen im Sendesaal des Hessischen Rundfunks. Mein Name ist Bastian Korff, ich habe das große Vergnügen und darf Sie heute durch diesen Abend begleiten. Und das wird wirklich eine Freude. Ich kann Ihnen schon vorab versprechen, wir haben sensationelle Gäste und wir haben sensationelle Hörbuchproduktionen, die wir Ihnen heute Abend vorstellen und auch zum Teil live auf die Bühne bringen. Musikalisch werden wir begleitet vom Axel Schlosser Quartett. Das werden Sie heute Abend noch öfter hören mit Ausschnitten aus dem Programm To Search in Duke and More, also einiges an Kult-Jazz, das Sie erwartet. Und wir beginnen unseren Hörbuchreigen heute Abend auch mit Kult, und zwar mit dem Kultkommissar Kluftinger. Mittlerweile gibt es schon die 13. Folge dieser Allgäu-Krimi-Reihe von Michael Kober und Volker Klüpfel. Und ich glaube, ich untertreibe nicht, wenn ich sage, dass im 13. Fall Kommissar Kluftinger wirklich vor der schwierigsten Aufgabe steht. Es geht auch um einen Todesfall, aber vor allen Dingen geht er in die Politik. Und das ist ein ordentlicher Brocken. Und darüber spreche ich jetzt mit einem der Autoren, mit Volker Klüpfel. Schönen guten Abend.
Hallo. Ja. Dankeschön.
Kommissar Kluftinger.
Ja.
Kandidiert für den Gemeinderat.
Ja.
Wie kommt es bitte dazu?
Ja, also da ist der Titelprogramm, das Buch heißt der Lückenbüßer, und es gibt es, ich weiß nicht, ob es in der Großstadt auch so ist, auf dem Land oft, dass die Parteien ihre Listen nicht mehr vollkriegen für die Wahl, aber die brauchen halt eine volle Liste, um antreten zu können. Und dann sagt man den Leuten, pass mal auf, geh doch auf die Liste, wir geben dir einen Platz ganz hinten und wir versprechen dir, du wirst nicht gewählt. Also in dem Fall ist es positiv gemeint. Und dann kriegen die Liste voll und man muss trotzdem keine Angst haben, dass man in Zukunft seine Feierabende in irgendwelchen Sitzungssälen verbringt.
Das würde sich auch Frau Kluftinger sehr wünschen, dass er eben da nicht landet. Aber der Wind dreht sich und er wird plötzlich vom Ehrgeiz gepackt. Was treibt Kluftinger dazu, doch diesen Ehrgeiz zu bekommen? Ich möchte gewählt werden und ich möchte aktiv Wahlkampf machen.
Naja, der Kluftinger, der hat ja so einen Intimfeind, das ist der Dr. Langhammer, der ihm in allem Modernen voraus ist und immer auch raushängen lässt, dass er besser gebildet ist und elaborierter spricht und so. Und als der dann auch kandidiert für eine andere Partei, da packt ihn der Ehrgeiz und dann denkt er sich, naja, also dem zeige ich's, da will ich jetzt doch rein in den Gemeinderat.
Wie sich das Ganze anhört, wir hören mal rein.
Herr Kluftinger, schade, dass Sie nicht bei der letzten Parteiversammlung waren.
Eröffnete Christian Bauer das Gespräch.
Ja, blöd, aber da war ich in der Kirche.
Am Donnerstagabend?
Am Donnerstag, ja, wissen Sie, Herr Bauer, da gibt's jetzt neuerdings probeweise so eine Abendmess. Ist sehr erbaulich, da sollten Sie auch mal hingehen.
Gut, das können wir ja gleich in den Fragebogen eintragen.
Bauer ließ das Zahlenschloss seines ledernen Aktenkoffers aufschnappen und holte ein paar Bögen Papier hervor, die er auf den Esstisch legte. Tief religiös und fest im Katholizismus verwurzelt, schrieb er mit Druckbuchstaben in eine Zeile.
Also tief, weiß ich nicht, mehr so ab und zu, also wie es es halt gerade braucht, gell?
Nein, das lassen wir so. Das lesen die Leute immer gern.
Er ist nie um eine Ausrede verlegen, gerade was auch den Parteibetrieb angeht. Wie wichtig, was wir gerade gehört haben, und das ist eine Ebene, die verloren geht, wenn man nur die gedruckte Ausgabe liest, und da lohnt es sich auf jeden Fall, zur Hörbuchausgabe zu greifen. Wie wichtig ist dieser allgäuerische Dialekt?
Naja, also den muss man sich sonst natürlich schon ein bisschen mitdenken. Also für uns war es wichtig, dass wir den jetzt nicht transkribiert haben, weil das ist nicht mehr lesbar, so ein Dialektgeschreibsel. Aber wir haben versucht, so ab und zu so Ausdrücke, so nix sagt, steht dann halt auch drin. Aber wenn wir lesen, wir können auch nicht Hochdeutsch. Also es ist einfach so. Und da können wir dann lesen, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Und das ist für die Figuren ganz gut. Aber wir haben ja noch einen professionellen Sprecher mit dem Martin Umbach dabei, der die Erzählpassagen im wunderschönsten hannoveranischen Hochdeutsch liest. Und das ergänzt sich ganz gut. Diesmal war es übrigens besonders, das ist vielleicht jetzt bei der Hörbuchnacht, kann man das ja ruhig auch mal erwähnen. Normalerweise sitzen wir zu dritt im Studio und diesmal ging es terminlich nicht. Und Michael Kober und ich, wir haben die Dialoge aufgenommen und der Martin Umbach war ohne uns im Studio und hat die ganzen Erzählpassagen aufgenommen. Also man hört es nicht, ich bin selber erstaunt auf dem Endprodukt, aber wir waren nie zu dritt im Studio.
Wie ist es generell, wenn Sie schreiben ja die Krimis zusammen mit Michael Kober, schreibt man im Duo? Hat der eine Idee, schreibt schon mal vor, genau, der andere ergänzt
das? Also in dem Fall meistens habe eine Idee und dann arbeiten wir die aus. Und es ist so, dass wir nie zusammen schreiben. Also wir entwickeln zusammen. Und das ist schon ein Vorteil, wenn man zu zweit ist, weil man natürlich sich die Bälle zuwerfen kann und einer hat eine Idee, die vielleicht gar nicht so gut ist, aber in der Idee steckt ein Wort drin, wo der andere irgendwie einhakt und sagt, da liegt mehr drin und dann entsteht was draus. Ne? Und schreiben tut jeder die ihm zugewiesene Szene dann allein.
Passt es dann sofort zusammen oder wird dann noch gefeilt und...
Nein, das passt nicht zusammen. Und dann kommt der nächste Schritt, der ist nämlich ganz wichtig. Wir tauschen die Texte aus und ich krieg seinen, er kriegt meinen. Und dann geht man nochmal über den Text vom anderen. Und drüber gehen heißt da nicht mal ein Komma rausstreichen oder so, sondern der Text ist danach auf links gedreht. Und dann entsteht eine Mischung. Ja? Und dann klingt es, das war ja unser Ziel, als hätte es ein Autor geschrieben. Und es wären nicht zwei gewesen.
Wie oft gibt's da Reibereien? Also ich kann mir vor, da kommt jemand, hat sein Herz geschrieben und sagt, hier, ich habe eine schöne Geschichte, und dann kommt der andere und sagt, nee.
Ja, also das ist wirklich, am Anfang war das auch total schwierig und wir haben uns das, am Anfang haben wir sogar ausgedruckt, haben uns getroffen und dem anderen gesagt, so diese Stelle, also es geht gar nicht und so. Und das war auch wirklich psychologisch schlecht, glaube ich. Inzwischen ist es auch so, muss man ehrlich sagen, da ist so eine gewisse Altersmilde eingekehrt und wenn der jetzt meint, dass dieser Satz so genial ist, dann lässt man halt drin. Hat man dann auch Verhandlungspotenzial für einen genialen Satz von sich selber? Sagt man, ich lasse dir den drin, dafür bleibt der aber auch drin von mir.
Ja? Okay, es wird ordentlich geschachert.
Ja, also das ist ein Ausdealen letztlich.
Wenn Sie das Hörbuch hören, Sie bekommen ein Feuerwerk an Stimmen, an Charakteren, die Sie ja alle sprechen. Haben Sie die Stimmen schon im Kopf?
Also
wenn
die
Sie
Hauptfiguren,
schreiben?
Da gibt ja, ja, also die hat man meistens tatsächlich im Kopf und von den Hauptfiguren, die lesen wir jetzt ja auch schon ewig lang, also die kennt man natürlich. Ich habe ein bisschen die A-Karte gezogen, weil mein Kollege den Kluftinger spricht und Kluftinger hat praktisch immer einen Dialog mit jemand anders. Das heißt, ich muss alle anderen sprechen, damit der Kluftinger nicht mit sich selber sprechen muss. Und was schon manchmal zur Belastung wird, weil es sind auch viele Frauenrollen drin. Also ich lese alle Frauen, die in dem Buch vorkommen. Ich denke mir schon manchmal beim Schreiben, könnte es nicht ein Mann sein, weil dann muss ich die Stimme nicht so verstellen.
Es gibt aber auch viele Szenen, da sprechen ja mehr als zwei, da sind ja noch mehr miteinander. Wie schaffen Sie das, mit sich selbst zu sprechen?
Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Keine Ahnung, irgendwann weiß man es auch nicht mehr so ganz genau. Wenn man wirklich einen Dialog mit sich selber hat, was wir wirklich versuchen zu vermeiden, also dann wird auch das ein bisschen bearbeitet fürs Hörbuch, dann muss man die Stimmen schon sehr kenntlich machen, sonst ist es für den Hörer ja nicht mehr unterscheidbar.
Jetzt sind wir eingestiegen mit Kluftinger geht in die Politik. Da fragen sich einige bestimmt, wo ist denn jetzt der Krimi dabei, außer diese Polit-Krimi-Szenen, wenn es um den Wahlkampf geht. Es gibt natürlich noch einen anderen Kriminalfall, und zwar gibt es eine Terrorübung, bei der kommt ein Polizist ums Leben und dessen Tod muss untersucht werden, muss geguckt werden, ob wie dieser Mensch ums Leben gekommen ist, genau. Ob da Fremdeinwirkung stattgefunden hat oder nicht. Und da kommen auch Themen vor, Da würde ich sagen, die sind eher düster. Also solche Querdenker, Nazis, Linksextremisten, alles mit dabei. Wie schaffen Sie es da noch, den Humor drin zu lassen und auch die Leichtigkeit? Ich meine, es geht um Terrorakte und dann plötzlich geht es um Fleischzartmacher. Was auch ein großes Thema ist.
Ja, aber so ist halt das Leben. Gell? Also es ist ja wirklich so, dass das liegt alles nah beieinander. Und uns war es diesmal bewusst, dass das ein bisschen ernster ist vielleicht als sonst. Aber uns war es auch ein Anliegen, ein bisschen Stellung zu beziehen in dieser momentanen Lage, weil der Kluftinger natürlich als sehr konservativer, traditioneller Charakter gilt, der leicht vereinnahmt werden kann von der falschen Seite. Und wir wollten ein klares Statement setzen, damit das nicht passiert.
Wie das mit der Meinung und wie vereinnehmbar er ist, das werden wir auch gleich in dem Ausschnitt hören, den Sie lesen. Noch eine Frage. Ich habe mich schlau gemacht und dachte, ich komme heute Abend an und sage, weil es mir so geht, wenn ich Schwäbisch höre, wenn ich Allgäuisch höre, geht mir das Herz auf und ich freue mich und wollte eigentlich sagen,
sind Sie einer der wenigen.
Das habe ich heute festgestellt. Wussten Sie, dass wenn man sich die Dialekte Deutschlands anguckt, Schwäbisch auf Platz 2 der unbeliebtesten Dialekte ist?
Aber ist Frankfurterisch, Hessisch ist der erste Platz, oder? Ja, weiß ich nicht. Entschuldigung, nein, wir können uns doch da helfen. Wir bilden eine Selbsthilfegruppe.
Ich halte mich raus, ich komme aus der Pfalz. Bei uns ist das noch viel schlimmer. So wie wir sprechen, möchte keiner sprechen. Aber wir sind nicht in der Liste. Aber woher kommt das? Ich dachte immer, ich verteidige jetzt kurz das Schwäbische, auch das Badische. Wir möchten auch den badischen Freunden Hallo sagen. Das ist so schön rund und so schön. Sind Badener da?
Jetzt plötzlich nicht mehr.
Aber es ist doch so ein schöner, runder Dialekt. Da ist nichts Hartes drin. Man hat irgendwie das Gefühl, selbst wenn ihr...
Beim Badischen?
Auch im Schwäbischen und im Allgäuischen. Also wenn man sich beschimpft, ich finde, es tut nie weh.
Kruzifix. Also viel Rundes höre ich da nicht.
Eher aber so da denke ich, aber guck mal, niedlich.
Entschuldigung, also da bin ich lieber unbeliebt als niedlich. Ganz ehrlich.
Also. Wir machen das so. Ich lade Sie ein, Sie kommen morgen zu mir nach Offenbach. Da gucken wir mal, wie es hart sein kann. Aber vorher wird gelesen. Okay. Vielen Dank, alles Volker Klüpfel.
Okay, ich fange jetzt mit einer ganz kurzen Stelle an, weil die so super passt und das ist eigentlich auch die einzige Stelle in unseren Büchern, wo Literatur vorkommt. Kluftinger ist halt kein Leser, aber im Zuge seines Wahlkampfs muss er natürlich überall hingehen, wo Öffentlichkeit ist und da wäre es in dem Fall ein Jubiläumsfest der Gemeindebücherei. Kluftingers nächster Termin war in der Altusrieder Gemeindebücherei, wo er eine kulturelle Charmoffensive zünden wollte. Die Bibliothek feierte am heutigen Sonntag ihr 70-jähriges Bestehen mit Lesungen, Mitmachaktionen und einem Tag der offenen Tür samt Tombola und Bücherflohmarkt. Auf dem Vorplatz wurde gerade mit scheppernden Kompressoren eine Hüpfburg in Form eines offenen Buches aufgeblasen und auch im Gebäude war mehr los, als Kluftinger erwartet hätte. Die lichtdurchfluteten Räume des Lesesaals waren mit Luftballons und Wimpeln einladend gestaltet. Der Kommissar schlenderte ziellos durch das Labyrinth aus Bücherregalen, als er auf einmal eine Frauenstimme hinter sich hörte. Die Frauenstimme, mal wieder. Darf ich Sie mal was fragen? Eine kleingewachsene Mitvierzigerin mit roter Brille und Jeansbluse sah ihn abwartend an. Wie? Fragte er erstaunt. Ja, Sie sind doch der Herr Kluftinger, stimmt's? Ja, stimmt. Kennen wir uns? Sie lächelte. Ja, also ich kenne jedenfalls Sie aus der Zeitung und so. Sie sind doch der Polizeipräsident, gell? Kluftinger machte eine wegwerfende Handbewegung. Ja, also stimmt, ich bin bei der Polizei. Könnten Sie mir dann vielleicht ein paar Krimi-Empfehlungen geben? Da kennen Sie sich doch sicher gut aus. Ja, wie kommen Sie denn da drauf? Lag es dem Kommissar auf der Zunge. Er beschloss jedoch, sich auch hier diplomatisch zu geben und sagte stattdessen, also auskennen wir jetzt viel gesagt, aber ihr habt natürlich schon den einen oder anderen Krimi gelesen, das stimmt. Und wie lautet Ihr Expertenrat? Die kleine Frau strahlte ihn aus großen Augen an. Eilig überflog er die Buchrücken im Regal, vor dem sie standen, und zog dann einfach irgendeinen Band heraus, dessen Titel er recht ansprechend fand. Das Parfum, die Geschichte eines Mörders. Das Cover zeigte den halben Akt einer schlafenden Frau. Ein Sticker klärte darüber auf, dass es sich um einen Weltbestseller handelte. Also hielt der Kommissar der Dame das Buch hin und sagte, das da wäre gut. Die Frau nickte interessiert. Ach, wie schön. Und worum geht's da drin? Es ist mir sehr wichtig, dass es nicht zu brutal ist. Sonst kann ich oft nächtelang nicht einschlafen, wissen Sie?
Also, worum es in dem Buch jetzt konkret geht, meinen Sie?
Er hatte keine Ahnung, aber der Titel verhieß ja eher einen gemächlichen, gefühligen Text.
Also, da geht es jetzt um verschiedene Parfüme, Parfüms und wie gut die riechen und so. Und da passiert der Mord.
Fabulierte er, drückte der Frau den Band in die Hand und erklärte, es war jetzt nett, dass wir uns mal getroffen haben, ihr müsst bloß jetzt weiter, viel Spaß beim Lesen. So, also das war die Stelle, wo Kluftinger sich als Literaturpapst quasi outet. Und jetzt kommt eine, da geht's genau zu dem Thema, das wir vorher gehört haben. Das war auch aus dieser längeren Stelle raus. Also Kluftinger muss jetzt sich dem Wahlvolk natürlich vorstellen. Und seine Wählervereinigung macht es mittels eines Fragebogens. Und jetzt ist der Parteivorsitzende bei ihm und möchte mit ihm die wichtigsten politischen Kernthemen durchgehen. Wir haben hier ein paar Politikfelder erarbeitet, von denen wir uns wichtige Impulse für die Wahl versprechen. Und dazu sollen sich unsere Kandidaten in kurzen Statements äußern.
Aha, interessant. Ja, lass uns mal hören. Ich bin bereit.
Kluftinger kam sich ein bisschen vor wie der Kandidat einer Quizshow, weswegen er grinsend nachschob. Und ich wähle Frage 3 als Masterfrage. Das ratlose Gesicht, in das er daraufhin blickte, verriet ihm, dass der große Preis wohl kaum noch jemanden ein Begriff war. Weitere Anspielungen auf die Sendung wie ein gerauntes Risiko würde er sich also verkneifen. Parteivorsitzender Christian Bauer ließ mit einem Klicken die Miene seines Kugelschreibers hervorschnappen und fragte, was ist Ihre Meinung zur Digitalisierung der Verwaltung auf lokaler Ebene?
Bin dagegen!
Kam es wie aus der Pistole geschossen vom Kommissar. Schnelligkeit bei der Antwort war hier zwar kein Kriterium, doch da war seine Meinung eindeutig. An der Reaktion seines Parteifreunds merkte er, dass er nicht mit einer so raschen Antwort gerechnet hatte.
Nächste Frage, drängte Kluftinger.
Einen Moment, Herr Kluftinger. Die Parteilinie sieht ja genau das Gegenteil vor. Wir wollen die Digitalisierung auf allen Ebenen fördern. Kluftinger sah vor seinem geistigen Auge, wie er sämtliche Behördenanträge vom Computer aus stellen musste. Aber vielleicht war das ja auch damit irgendwie anders gemeint.
Genau. Und ich bin dagegen, dass man das blockiert. So meine ich das.
Bauer notierte etwas auf dem Fragebogen. Sie selbst haben beruflich sicher viel Erfahrung mit dem Thema, vermutete er. Man liest ja so einiges über die Polizeiarbeit heutzutage. Und in Krimis liest man ja auch das ein oder andere.
Ja, freilich. Ja, was denken Sie denn? Ich meine, wir machen hier ganz viel im Geschäft. Wir sind ja praktisch komplett durchdigitalisiert.
Ach ja, könnten Sie ein paar Beispiele nennen?
Ja, sicher. Also, wir schreiben natürlich jede Menge Mails. Ja? Das ist sehr, sehr praktisch sogar. Wobei wir auch noch ein Faxgerät haben. Ja? Aber da steht man ja immer so lange davor, bis das rauskommt. Früher, da war das Fax ein Riesenfortschritt, aber so ist es halt. Schnelllebige Zeiten, in denen wir leben. Jedenfalls sind Mails nicht mehr wegzudenken bei uns. Aha, ja gut. Das nächste Thema wäre Chancengleichheit und Gleichberechtigung. Seine Frau Erika streckte ihren Kopf zur Tür herein. Passt bei euch alles? Ja, bestens, wie immer, lobte Kluftinger. Aber nicht, dass Sie jetzt denken, bei uns in der Familie müssten alles bloß die Frauen machen. Ne? Also ich hilf schon auch. Also mach mal. Also wenn's grad mal passt, jedenfalls. Gell, Schätzle?
Erika lächelte.
Und sie darf alles machen, was sie will. Ja? Sie hat sogar eigenes Geld. Und damit kann sie selber einkaufen, wie sie es für gut heißt.
Oh, wenn's manchmal vielleicht besser wäre, ich würde doch nur mal draufschauen.
Er ist einfach so großzügig. Ich weiß gar nicht, womit ich das verdient habe, ätzte Erika und setzte sich zu ihrem Sohn Markus auf die Couch.
Das könnte ein bisschen schwierig zu formulieren sein, sagte Bauer nachdenklich. Vielleicht irgendwas wie, Wir leben bewusst in einer gleichberechtigten Beziehung. Ja, er notierte das. Was sagen Sie eigentlich zum Gender Pay Gap?
Mei, er stört mich nicht.
Nicht?
Na, also, wenn ein Mann einen Mann liebt, dann habe ich da doch nichts dagegen. Ja? Ich meine, meins wäre es jetzt nicht, aber bitteschön.
Kurz war es still, bis sein Sohn Markus sagte, Vater, kannst du mal schnell mit rauskommen?
Wieso, was brauchst du denn?
Keine Ahnung, ein Werkzeug.
Ja, wozu das denn?
Vater, Herrschaft, muss ich denn immer alles erklären?
Der Kommissar stand auf und folgte seinem Sohn in den Hausgang. Markus schloss die Tür.
Was willst du denn? Vater, ich will dir doch bloß helfen. Gender Pay Gap, das ist die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen.
Was denn für eine Lücke?
Pass auf, egal was die dir jetzt fragen und egal was dein erster Antwortimpuls ist, sag einfach genau das Gegenteil.
Damit ließ er seinen Vater stehen und ging ohne weiteren Kommentar zurück ins Wohnzimmer. So, jetzt haben wir es ja dann bald, oder? Wollte Kluftinger wissen, als er sich wieder an den Esstisch setzte.
Nicht ganz. Jetzt kommt noch einer der wichtigsten und sensibelsten Punkte.
Bauer machte eine dramatische Pause. Dann fuhr er fort.
Migration.
Bin ich dagegen.
Wirklich?
Na, eigentlich nicht. Aber der Markus hat gesagt, ich soll dagegen sein. Genau. Okay.
Vielen Dank, Volker Klüpfel.
Danke.
Lückenbüßer, so heißt der 13. Fall von Kommissar Kluftinger, ist bei Hörbuch Hamburg erschienen, 9 CDs, geschrieben und gesprochen von Volker Klüpfel und Michael Kober. Mit der Unterstützung des Schauspielers Martin Umbach.
Thank you.
Duke Ellingtons In a Mellow Tone, das Axel Schlosser Quartett, konnten Sie gerade genießen. Und wenn unser nächster Gast kommt, bin ich mir ziemlich sicher, dass Sie sagen werden, oh, diese Stimme. Ich würde jetzt gerne, zum Glück liegt hier auch schon ein bisschen roter Teppich, ich würde gerne noch Meilen von rotem Teppich auslegen. Er hat unzählige Preise bekommen, den Grimme-Preis. Sie kennen ihn aus diversen Tatortfolgen, aus den Münchner Kammerspielen, aus dem Schauspiel Frankfurt, aus dem Renaissance-Theater in Berlin und. Das sind nur einige Stationen. Und unsterblich ist natürlich auch die Stimme von Felix Manteuffel, von dem ich spreche, auf Platte, auf Kassette und auf CD gebannt. Vielleicht kennen Sie noch aus den 80ern das Kulthörspiel Per Anhalter durch die Galaxis. Er hat Harry Potter komplett und gesamt eingelesen. Er hat Werke von Max Frisch gelesen und. Was er vor allen Dingen schafft, und das ist das ganz Besondere, er schafft es mit seiner Stimme, die Seelen nach außen zu holen. Er packt es, das Innere nach außen zu kehren, einen teilhaben zu lassen, einen spüren zu lassen, einen mitfiebern, mitleiden und sich mitfreuen zu lassen. Und ich bin sicher, das ist auch einer der Gründe, warum man ihn gefragt hat, Salman Rushdies Knife zu lesen. Auch ein ganz besonderes Buch, Knife, Gedanken nach einem Mordversuch. Herzlich willkommen, Felix von Manteuffel.
Guten Abend. Ich weiß nicht, ob ich all dem gerecht werden kann, aber ich fange jetzt mal an. Am 12. August 2022, einem sonnigen Freitagmorgen um 10:45, wurde ich von einem jungen Mann mit einem Messer angegriffen und beinahe getötet, nachdem ich gerade die Bühne des Amphitheaters in Chautauqua betreten hatte, um darüber zu reden, wie wichtig es ist, sich für die Sicherheit von Schriftstellerinnen und Schriftstellern einzusetzen. Ich trat zusammen mit Henry Rees auf, der mit seiner Frau Diane Samuels das Pittsburgher Projekt City of Asylum gegründet hatte und dank dieser Stadt des Asyls eine Zuflucht für mehrere Autoren schaffen konnte, deren Leben in ihrem eigenen Land gefährdet war. In der Geschichte, die Henry und ich in Chautauqua erzählen wollten, sollte es um Folgendes gehen. Die Gründung sicherer Orte in Amerika für Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus fremden Ländern und meine Beteiligung an den Anfängen dieses Projekts. Unser Auftritt war Teil einer Veranstaltungswoche der Chautauqua Institution zum Thema »Mehr als nur eine Zuflucht, Amerikas Haus und Heimat, eine Neubestimmung«. Zu unserem Gespräch ist es nie gekommen. Wie ich schon bald herausfinden sollte, war das Amphitheater an diesem Tag kein sicherer Ort für mich. Dieser Moment läuft noch immer wie in Zeitlupe vor mir ab. Mein Blick folgt dem Mann, der im Publikum aufspringt, losrennt und rasch näher kommt. Ich beobachte jeden einzelnen Schritt seines ungestümen Laufs und ich sehe, wie ich mich aufrichte und zu ihm umdrehe. Ich bleibe ihm zugewandt. Ich habe ihm nie den Rücken zugekehrt. Mein Rücken weist keine Verletzungen auf. Um mich zu schützen, hebe ich die linke Hand. Er stößt das Messer hinein. Danach folgen noch viele Stiche. In meinen Nacken, meine Brust, in mein Auge, überall hin. Ich spüre, wie meine Beine nachgeben und ich falle. Donnerstag, der 11. August, war mein letzter unbeschwerter Abend. Sorglos spazierten Henry, Diane und ich durch die Anlagen der Chautauqua Institution zu einem angenehmen Abendessen im Two Ames, einem Restaurant am Rand eines grünen Parks, genannt Bester Plaza. Wir erinnerten uns an die Rede, die ich 18 Jahre zuvor in Pittsburgh über meine Rolle bei der Gründung des internationalen Netzwerks City of Refuge gehalten hatte. Henry und Diane hatten meine Rede gehört und wurden durch sie inspiriert, auch in Pittsburgh eine Stadt des Asyls zu schaffen. Sie begannen damit, ein kleines Haus zu finanzieren und Uang Shang zu sponsern, einen chinesischen Dichter, der die Außenmauern seiner neuen Unterkunft unübersehbar mit einem Gedicht in großen, weißen, chinesischen Lettern bemalte. Nach und nach erweiterten Henry und Diane ihr Projekt, bis es schließlich eine ganze Straße mit Häusern des Asyls gab, den Sampsonia Way im Norden der Stadt. Ich freute mich darauf, in Chautauqua mit ihnen ihren Erfolg feiern zu können. Dass sich der Mann, der mich töten wollte, bereits auf dem Gelände der Chautauqua Institution befand, konnte ich nicht wissen. Er hatte sich mit einem gefälschten Ausweis Zutritt verschafft. Sein Deckname, eine Zusammensetzung der Namen einiger bekannter Schia-Islamisten, und bereits während wir zum Abendessen und später zurück zum Gästehaus gingen, in dem wir übernachteten, war er auch da, irgendwo, bereits seit mehreren Nächten, streifte durch die Anlage, schlief im Freien, erkundete den Tatort für den geplanten Angriff, schmiedete Pläne und blieb von Sicherheitspersonal und Überwachungskameras unbemerkt. Wir hätten ihm jederzeit zufällig über den Weg laufen können. In diesem Bericht will ich seinen Namen nicht nennen. Mein Angreifer, mein Attentäter, der Affenblöde, der Annahmen über mich machte, mit dem ich ein beinahe tödliches Aufeinandertreffen hatte. Ich ertappe mich dabei, dass ich ihn in Gedanken, man möge es mir nachsehen, nur Arschloch nenne. Im Rahmen dieses Textes aber soll er schicklicherweise A heißen. Welchen Namen ich ihm gebe, wenn ich allein zu Hause bin, geht nur mich etwas an. Dieser A scheute die Mühe, sich über den Mann zu informieren, den er töten wollte. Seinen eigenen Worten zufolge hatte er kaum 2 Seiten aus meinen Büchern gelesen, sich aber einige Filme auf YouTube über mich angesehen. Mehr war nicht nötig. Was die Schlussfolgerung zulässt, worum auch immer es bei diesem Attentat ging, es ging nicht um die satanischen Verse. Worum es tatsächlich ging, das versuche ich in diesem Buch herauszufinden.
Danke. Wenn man weiß, das, was man liest, ist wirklich passiert und man ist in den Nachrichten davon informiert worden, in den Zeitungen hat man das alles gelesen, verfolgt das, sitzt dann im Tonstudio und spricht diese Geschichte ein. Was haben Sie empfunden beim Lesen?
Nun, ich habe natürlich auch diese Nachricht mitbekommen und war wahrscheinlich wie jeder Mann oder jede Frau auch erschüttert und entsetzt. Und als ich dann hörte, dass ich die Ehre habe, das Buch lesen zu dürfen, habe ich natürlich in erster Linie gedacht, der Mord, er beschreibt den Mord, das tut er ja auch. Aber dieses Buch ist noch viel mehr als das. Es ist für mich auch sehr stark ein Buch über die Liebe. Und deswegen ist es auch nicht so niederschmetternd, wie es natürlich die Beschreibung dieses Attentats ist natürlich fürchterlich. Und das beschreibt er ja auch sehr drastisch. Und da wird es einem schon manchmal ziemlich schwummrig, muss ich sagen. Aber im Ganzen ist es ein hoffnungsvolles Buch, denn dieser Mann, Salman Rushdie, ist durch die Liebe seiner Frau und seiner Familie wirklich ins Leben zurückgeholt worden. So beschreibt er es jedenfalls und es ist absolut glaubhaft. Es ist eine ganz anrührende, große, große Liebesgeschichte.
Und so entfaltet sich auch dieses Hörbuch. Es beginnt sehr beklemmend eben mit der Beschreibung, mit der sehr analytischen Beschreibung auch dieses Attentats. Und dann eben öffnet sich das Ganze. Er sagt auch im Buch, Sprache ist auch ein Messer. Sie kann die Welt aufschneiden und kann ihre Bedeutung aufzeigen. Was zeigt Salman Rushdie alles?
Also er ist ein wirklich großer Sprachkünstler. Also ich muss gestehen, ich habe Victory City gelesen. Und für mich und teilt nicht mal ganz satanische Verse, war jetzt nicht so mein präferierter Autor. Es war halt für mich sehr, sehr märchenhaft und orientalisch und auch historisch natürlich in Victory City. Aber er ist halt auch ein eminent politischer heutiger Autor, der für Menschenrechte kämpft ohne Ende.
und dabei aber nicht seinen Beruf vergisst. Und sein Beruf ist die Sprache. Und es ist eine wunderbare Sprache, die er hat und die er auch hier findet. Sehr genau, sehr präzise und auch sehr anrührend.
Was kommt da noch beim Vorlesen dazu? Wenn ich das als gedrucktes Wort habe, ist es schon sehr stark. Aber wenn ich es von Ihnen gelesen höre, trifft mich das natürlich noch potenziert. Wissen Sie da auch beim Lesen schon, was Sie mit reingeben? Ich meine, eben haben wir auch gehört, wenn Sie die A's aufzählen, die sind nochmal besonders betont, die werden nochmal herausgehoben. Wissen Sie da auch, wie Sie Ihre Stimme als Werkzeug einsetzen oder passiert das ganz unbewusst?
Ich denke eher, dass das unbewusst ist. Also ich empfinde meine Aufgabe als Sprecher immer so, dass ich mich in den Dienst des jeweiligen Autors stelle, wer immer das auch ist. Ich bin der Diener des Autors. Und es geht nicht darum, dass ich meine Interpretation da irgendwie emporzwirble in irgendeine Richtung, sondern dass ich versuche nachzufühlen, was der Autor, die Autorin gemeint hat, als sie das Buch geschrieben haben, und dem Rechnung zu tragen. Das empfinde ich als meine Aufgabe und da denke ich auch nicht an meine Stimme, meine Sprache oder irgendwas.
Haben Sie Salman Rushdies Stimme im Ohr?
Nein. Das ich habe ihn zwar gehört, auch seine Stimme, aber ich habe die nicht im Ohr. Das muss man bei sich dann lassen auch. Weil das andere ist dann so eine schauspielerische Aufgabe, zweifelhafter Natur natürlich, aber ich mache den jetzt nach, der redet so. Aber das ist sowieso schon schwierig, weil er Englisch redet in erster Linie und ich würde es dann auf Deutsch, also es ist Mumpitz wäre das, glaube ich.
Die Liebe spielt eine große Rolle, über die sprechen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher, werden auch noch was dazu hören aus dem Hörbuch. Aber auch der Humor spielt eine wirklich nicht zu unterschätzende Rolle. Er sagt auch, er bezieht sich auch öfter auf die satanischen Verse und sagt auch eben, dieser ganze Streit, der kommt eben eigentlich daher oder lässt sich destillieren auf Menschen mit Humor und Menschen ohne Humor, die eben schreiten. Welche Rolle spielt der Humor im Hörbuch, in Knife?
Also ich war sehr überrascht, dass da so viel Humor drin ist, dass jemand, der so etwas erlebt hat, was dieser Mann erleben und erleiden musste, dass der so eine Kraft aufbringt, noch so mit so viel Humor, Gelassenheit, Ironie und Größe darüber zu schreiben, das ist umwerfend, wirklich. Also das allein macht es schon das wert, dass man sich das anhört oder liest, dieses Buch, weil es ist wirklich enorm. Also eine gigantische Leistung, finde ich, von dem Mann.
Und auch sein Schicksal ohne Lärmoyanz zu beschreiben. Also man ist wirklich dabei, auch im Heilungsprozess und im ganzen wirklich weiteren Verlauf. Und es ist kein Jammern dabei. Es ist
überhaupt
wirklich nicht. Er sagt es auch, ich kann da auch nochmal zitieren, er sagt, das Attentat ist ein hässlicher Tintenfleck, der sich über ein Buch gekippt hat. Das kann ich aber wegblättern und dadurch lasse ich mir nicht das ganze Buch zerstören. Also es gibt immer wieder eine Motivation, er zieht immer nochmal Kraft aus irgendetwas. Überträgt sich das auch als Interpret? Haben Sie auch was rausgezogen?
Ja, natürlich. Also es ist ein hoffnungsfrohes Buch. Und ich bin, wir haben das, glaube ich, in 3 Tagen aufgenommen oder so. Und ich bin mit wachsender, ich habe mich natürlich auch vorbereitet und habe da das schon empfunden. Aber dann bei der Aufnahme nochmal verstärkt dieses Gefühl, um sein Leben gerungen hat und wirklich kurz davor war, es nicht mehr wiederzubekommen. Da hat diese Frau und auch übrigens seine Söhne, die aus England dann gekommen sind, und auch seine erste Frau, also seine Familie hat sich unwahrscheinlich um ihn gekümmert und bekümmert. Und das hat eben die Kraft gegeben, da wieder rauszukommen. Und diese Liebe ist wirklich eine große. Und das, was wir jetzt dann noch hören, dieses kleine Ausschnitt, das ist fein gewählt. Denn da wird beschrieben auch, was ihm passiert ist bei der ersten Begegnung mit dieser Frau, die sein ganzes Leben verändert hat. Und ich glaube, wenn er die nicht getroffen hätte, diese Frau, der Mann wäre nicht mehr unter uns. Das glaube ich wirklich.
Es ist, wie Sie schon sagten, es ist ein Buch über die Macht der Liebe, die Macht der Hoffnung. Und ich freue mich sehr auf den Ausschnitt.
Auf dem Dach des Bowery Standard Hotel, nur wenige Schritte entfernt von der Copper Union, fand die Penn-Abschlussparty statt. Ich war mit Marlon James und Colin McCann auf einen Drink in der Parterre-Bar des Hotels verabredet und dachte, ich sollte lieber ins Bett gehen. Sie aber wollten noch zur Party und überredeten mich, doch mitzukommen, wenigstens kurz. Nach einigem Herumgedruckse willigte ich ein. Es gibt solche Momente, die ein ganzes Leben verändern. Mindestens so sehr wie unsere Entscheidungen prägen unser Schicksal, der Zufall oder andere Gedankenhülsen wie Karma, Kismet oder Bestimmung. Eliza war der erste Mensch, den ich auf der Party sah, und danach habe ich niemanden mehr wahrgenommen. Was immer auch im grünen Zimmer und bei der Mahnwache angeblich nicht passiert war, war hinter unserem Rücken offenbar doch passiert. Mühelos begannen wir ein Gespräch, in dem wir nur ein klein wenig miteinander flirteten. Die Party fand im Innenbereich und auf der Terrasse statt, beides durch eine deckenhohe Glasschiebetür voneinander getrennt. Es war ein warmer, heller Abend, also schlug ich vor, nach draußen zu gehen, um auf die Lichter der Stadt hinabzuschauen. Sie lief vor mir, ich folgte ihr. Doch war mir etwas Wichtiges entgangen, nämlich, dass nur eine Hälfte der Schiebetür, durch die Eliza gerade trat, offen stand, die andere aber geschlossen war. Völlig gefangen von der Gegenwart dieser wunderbaren, schönen Frau, die ich gerade erst kennengelernt hatte, ging ich neben ihr her, ohne auf meine Umgebung zu achten, und lief in der Annahme, die Tür sei offen, mit voller Wucht gegen die Glasscheibe und fiel zu Boden. Das war so dämlich, so uncool. Es gibt eine Geschichte von P.G. Woodhouse mit dem Titel »The Heart of a Goof«, was man mit »dämlicher geht's nicht« übersetzen könnte und einen prima Titel für diese Episode abgäbe. Alles drehte sich. »Werde bloß nicht ohnmächtig«, herrschte ich mich wortlos an. »Jetzt werde verdammt nochmal nicht ohnmächtig.« Meine Brille war kaputt und ich hatte mich am Nasenrücken verletzt. Blut lief mir übers Gesicht. Eliza eilte an meine Seite und tupfte mir das Blut von der Nase. Leute beugten sich über mich und ich hörte Stimmen, die laut riefen, ich sei gestürzt. Ein ziemliches Tohuwabohu. Aber ich bin nicht ohnmächtig geworden. Mit ein bisschen Hilfe kam ich wieder auf die Beine, fühlte mich nur ziemlich mitgenommen und sagte, dass ich ein Taxi nehmen und nach Hause fahren sollte. Eliza fuhr im Fahrstuhl mit mir nach unten. Da stand ein Taxi. Ich stieg ein. Eliza auch. Und seitdem, sage ich oft, wenn wir diese Geschichte unseren Freunden erzählen, sind wir zusammen. Ich sage ebenso oft, sie hat mich einfach umgehauen. Außerdem finde ich, es ist ein schönes Beispiel für das, was man im Zusammenhang mit den romantischen Komödien Hollywoods meint, wenn es heißt, man habe sich Knall auf Fall verliebt.
Vielen Dank. Vielen Dank, Felix von Manteuffel. Das Hörbuch Salman Rushdies Knife, Gedanken nach einem Mordversuch, ist in der Hörverlag erschienen. Ist wirklich ein Erlebnis, auch dank der Stimme von Felix von Manteuffel. Thank you.
Das waren Auszüge aus der ARD-Hörbuchnacht 2024, einer öffentlichen Veranstaltung vom 19. Oktober, moderiert von Bastian Korff. Die gesamte ARD-Hörbuchnacht finden Sie in zwei Teilen im Podcast-Angebot von HR2 Kultur und in der ARD-Audiothek unter der Rubrik Hörbuchzeit. Und damit verabschiedet sich Dorothee Meyer-Karweg.